Herzlich willkommen bei Loslegen, dem Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche, einem Angebot der IG Digital im Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Eure Hosts sind diesmal Katharina Eichler, Sales Analyst bei Penguin Random House, und Erik Bartoletti, Head of Business Development bei Bookwire.
Genau. Und heute zu Gast haben wir Flo Keck, den ich immer nur Flo nenne, deswegen ist sein Nachname gerade komplett aus meinem Gedächtnis gefallen. Flo ist hier für den Kiona Verlag und wir wollen ihm heute ganz, ganz viele Fragen stellen, die versuchen, die Bandbreite dieser Fokustage, auf denen wir uns hier befinden, ein bisschen darzustellen, weil wir ihn einerseits als Podcast der IG Digital interviewen, aber ihm ganz viele Fragen zur Nachhaltigkeit stellen werden, weil ja auch die IG Nachhaltigkeit auf den Fokustagen zugange ist. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Flo, Kiona steht für verantwortungsvolles literarisches Verlegen, nachhaltig, neugierig und unabhängig. So steht's auf eurer Website. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wenn wir jetzt als Innovationspodcast mit unserer Brille da drauf schauen, insbesondere auf den Nachhaltigkeitsaspekt, hat Katharina schon gesagt, was ist denn an Nachhaltigkeit aus deiner Sicht innovativ und wo braucht es noch Innovationen, um nachhaltig überhaupt sein zu können?
Wow, das ist eine...
Mal so als leichter Einstieg.
Ja. Eine komplexe Frage. Ich muss vielleicht damit anfangen, dass ich das gar nicht so innovativ finde, was wir machen. Ich denke immer, es kommt von einem guten Platz und es sollte irgendwie in der Allgemeinheit so verankert sein, dass wir nachhaltig uns verhalten. Wir im Speziellen haben einfach versucht, das, was wir im Privaten schon als nachhaltiges sozusagen Handeln verstanden haben, in das Unternehmerische mit zu übernehmen und dadurch einen größeren Hebel zu entwickeln. Das war für uns sozusagen der Gedanke, dass wir als Unternehmen vielleicht in dem Rahmen, in dem wir sind, also wir sind nicht sehr groß, aber eine Vorbildfunktion einnehmen können und zeigen, wo kann man sozusagen mit wenig oder mit wenig Einsatz, mit beschränkten Mitteln trotzdem nachhaltig agieren. Und wie kann man daran gehen? Ganz praktisch im Alltag, aber auch langfristig. Und die Motivation für uns war immer zu sagen, hey, wir haben eine schöne Welt und wenn es uns mal nicht mehr gibt und unsere kleinen Kinder größer sind, dann sollen sie mindestens so schön an dieser Welt partizipieren können, wie wir das jetzt können.
Warum habt ihr dafür einen Verlag gegründet, frage ich jetzt mal ganz provokativ, weil Nachhaltigkeit ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Thema und ich habe verstanden und wenn man eure Website liest, dann kommt das auch sehr deutlich heraus, das ist ein Thema, was euch persönlich sehr am Herzen liegt, was euch sehr bewegt. Wenn man da jetzt unternehmerisch in der Richtung tätig werden möchte, kann man aber ja viele Dinge tun. Warum habt ihr dann einen Verlag gegründet, um dieses Thema voranzubringen?
Wir haben uns ziemlich genau vor 5 Jahren relativ häufig am Telefon ausgetauscht. Da haben wir beide noch andere Funktionen inne gehabt. Und dann ist so, Lars hat immer so wieder Ideen in den Raum gestellt. Und irgendwann sage ich zu ihm, hey, so wie das klingt, das hört sich an, als würdest du gerne was Neues machen und einen Verlag gründen. Und dann sagt er so, Und ich sage, das ist eine ganz schlechte Idee. Also... wir kamen da gerade aus Corona raus, viele Läden waren zu, wir kannten die Herausforderungen der Branche im Allgemeinen und ich sag, ja, komm, das ist wirklich eine blöde Idee und der sagt, oh schade, ich dachte, du machst mit und dann habe ich zu ihm gesagt, oh, lass mich da mal drüber schlafen. So. Und das habe ich gemacht und bin zu ihm zurückgegangen und habe gesagt, hier, folgende Idee, folgender Vorschlag, lass uns mit der Nachhaltigkeit starten. Und lass uns schauen, welche Fähigkeiten wir drumherum mit einbringen können. Was können wir sozusagen jetzt schon an Fähigkeiten mitbringen, an Know-how mitbringen? Und was können wir daraus bauen? Wenn es am Ende im Verlag wird, fein. Wenn es eine Putzfirma wird, fein. Wir waren da ganz offen und haben uns da sozusagen sehr kritisch gegenseitig Fragen gestellt, wo unsere Prioritäten sind, wie das Business aussehen kann. Und am Ende... sehen wir heute, ist es Verlag geworden, weil dort sozusagen die größte Schnittmenge war von den Sachen, die wir schon einbringen können und wo wir sozusagen als Add-on die Nachhaltigkeit sozusagen weiter vertiefen können.
Das erinnert mich total an Simon Sinek mit dem Golden Circle, Start with Why. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber er nimmt dann immer das Apple-Beispiel und sagt, ja, denen geht's eigentlich gar nicht darum, irgendwie Telefone zu machen, sondern denen geht's darum, das Leben von Menschen zu vereinfachen und die Verbindung zwischen Mensch und Technik einfach besser hinzubekommen. Und das ist eher Zufall, dass sie dann am Ende halt Computer und Smartphones irgendwie gebaut haben. Da erinnert mich sehr an dieses Konzept. Bevor, da muss Katharina unbedingt auch mal ein paar Fragen stellen, aber vielleicht bevor wir noch tiefer reingehen, wie euer Unternehmen, wie euer Verlag funktioniert und warum ihr die Dinge so macht, wie ihr sie macht, vielleicht nochmal ein kurzer Schritt zurück, einfach damit wir hier alle vom Gleichen sprechen. Das Wort Nachhaltigkeit ist jetzt schon sehr oft gefallen. Wie genau würdest du das denn für euch definieren? Was bedeutet für euch konkret Nachhaltigkeit? Ich glaube, wir haben alle irgendwie was im Kopf, wenn wir diesen Begriff hören. Aber er ist so groß und umfassend, dass er dann meiner Erfahrung nach doch für jeden immer noch ein bisschen was anderes bedeuten kann. Was bedeutet er für euch?
Genau, Nachhaltigkeit ist inzwischen, glaube ich, sogar ein bisschen problembehafteter als Begriff, weil ihn viele auch verwenden, ohne ihn zu definieren oder falsch verwenden im Sinne von Greenwashing. Für uns ist Nachhaltigkeit erstmal, dass wir gestartet haben und geschaut haben, was können wir tun als Unternehmen, dass uns sozusagen, wir haben das Ende von vornherein mitgedacht. Das heißt, wenn es uns nicht mehr gibt, was soll dann von uns übrig bleiben? Im Idealfall nichts. Sozusagen keine negative Energie im Sinne von, aber auch kein negativ sozusagen energetisch auswirkendes Produkt. So, was immer unser Produkt dann am Ende des Tages wäre. Das heißt, wir sind hingegangen und haben uns mit den Herstellungsprozessen beschäftigt. Wir sind hingegangen, haben uns mit der Unternehmensstruktur beschäftigt und haben für uns sozusagen verschiedene Layer von Nachhaltigkeit definiert. Das eine ist, dass wir Produkte haben, die kreislauffähig sein müssen. Das andere ist, dass wir in unserer Unternehmensstruktur idealerweise sozusagen Dinge einsetzen, die per se sozusagen mal einen gewissen Grad an Nachhaltigkeit zumindest erfüllen. Wir können das Rad nicht neu erfinden, aber bis zu einem gewissen Level. Wir gehen auf Refurbished-Geräte. Wir lassen sozusagen Softwarepartner teilweise von extern nochmal vorher analysieren, um zu schauen, ist das ein Produkt, das wir einsetzen können und wollen. Wir haben gesagt, wir wollen Autorinnen und Übersetzerinnen möglichst über Branchenstandard vergüten, von der ersten sozusagen verkauften, vom ersten verkauften Exemplar an. Genau, und das sind sozusagen so ein bisschen die Bereiche, wo wir andere berühren und wo wir versuchen, das so gut wie möglich in unseren Möglichkeiten abzubilden. Wir können, wir sind zu klein, also wir hätten gerne, dass wir größer wären und das sozusagen eine Sogwirkung hat, aber wir sind sozusagen zu klein, als dass wir die Struktur neu erfinden können. Wir arbeiten in der Struktur so nachhaltig, wie sich das für uns sozusagen darstellt.
Also du hast ja am Anfang erwähnt, ihr habt beide kleine Kinder. Ihr wollt auch dafür sorgen, dass wenn ihr mal nicht mehr da seid, in allen Sinnen, die das ja betrifft, sowohl beruflich als auch wenn ihr dann irgendwann wirklich nicht mehr da seid. Wie wirkt sich das dann auch, weil du gerade gesagt hast, die Organisationsstruktur muss auch nachhaltig sein und auch bis zur Software. Wie wirkt sich das denn auch auf euer Arbeitsverhalten aus? Also seid ihr selbst auch Teil als Person des Nachhaltigkeitskonzeptes, das ihr aufgestellt habt? Wie sieht das mit Arbeitskraft aus? Wie sieht das mit, weil du gesagt hast, Menschen, die ihr berührt oder andere, mit denen ihr Berührungspunkte habt, wie wirkt sich das auf solche Entscheidungen aus?
Also wir haben erstmal nur uns beide und berühren andere in der Regel über Kooperationsmodelle. Das heißt, wir haben den charmanten Vorteil für uns, dass wir flexibel und bis zu einem gewissen Grad aus unserer Sicht auch innovativ sein können. So, aber wir haben kein eigenes Personal und wir versuchen uns selber, dadurch, dass wir unsere Kinder sehr viel sehen wollen, in Teilzeit im Unternehmen zu engagieren. Das heißt, wir haben unsere Ressourcen und Kapazitäten, die wir ins Unternehmen investieren, gedeckelt. Das heißt, wir versuchen unter 32 Wochenstunden zu bleiben in der Regel. Es gelingt nicht immer, aber dort, wo es nicht gelingt, versuchen wir uns das nachher wieder reinzuholen. Und einer der Gründe oder eines der Ergebnisse ist heute, dass Lars nicht hier ist, sondern ich hier bin, weil ich in Frankfurt lebe und er heute Zeit für die Familie hat.
Ja. Was ich super spannend finde, weil das wenn man schon länger in der Buchbranche ist und ihr habt ja durchaus auch Erfahrungen mit anderen Verlagen und ihr habt ja auch Erfahrungen mit anderen Branchenteilnehmenden. Das ist etwas, was sich über die letzten Jahre generell gezogen hat in vielen Gesprächen, dass gerade BerufseinsteigerInnen gesagt haben, das ist irgendwie nicht nachhaltig im Sinne von Gesundheit und auch Arbeitsfähigkeit, dieses Arbeitspensum, das als gegeben vorausgesetzt worden ist, die letzten Jahre, vor allem was Programm zum Beispiel angeht. Jetzt ist aber die Frage, es wurde einem ja immer vermittelt, zumindest mir als Berufsanfängerin, ich habe gehört, dass das immer zum Teil noch so ist, dass das ja sonst alles gar nicht funktionieren könnte, wenn man da nicht so viel Arbeitszeit und Energie reingibt. Und jetzt sagst du, ihr seid nur zu zweit und ihr seid klein. Ist das dann finanziell überhaupt nachhaltig? Also ist das dann so eine self-fulfilling prophecy? Wenn ich nicht so viel arbeite, dann kann ich auch gar nicht so viel erwirtschaften, dass es überhaupt dann auch finanziell sich trägt? Oder ist das was, nur weil ich die, also nur weil ich meine Energie haushalte und nachhaltig einsetze, habe ich überhaupt die Möglichkeit, das Ganze tragfähig zu machen?
Also zunächst muss man mal sagen, wir haben die ganze Company selber finanziert. Das heißt, wir stehen da voll in der Verantwortung und haben sozusagen selber ein Darlehen aufgenommen. Das heißt, im Imperativ, der sich daraus ergibt, müssen wir wirtschaftlich tragfähig sein. So, wir haben keine andere Geldquelle. Das Unternehmen muss sich lohnen, das Unternehmen muss sich tragen. Was wir für uns festgestellt haben, waren so zwei Dinge, die sich durch dieses Limit von den 32 Wochenstunden ergeben. Das eine ist, es fällt einem leichter, Nein zu sagen zu Dingen, die man sonst gemacht hätte, ohne die Wirksamkeit zu kennen oder ohne sich wirklich bewusst zu machen, ist das jetzt notwendig, das überhaupt zu machen. Und das andere ist, dass wir sehr darauf achten, dass wir in unserem Alltag selbst wirksam sind. So. Das heißt, dass die Dinge, die wir machen, auch wirklich was in Bewegung setzen. Und das funktioniert für uns eigentlich total, ja, selbstverständlich inzwischen. Das heißt nicht, dass wir uns immer, dass wir es immer schaffen, uns an diese selbstgesetzte Linie zu halten, aber dass wir da gelernt haben, es geht ja doch. Und wir kommen beide auch aus der Branche, so im weitesten. Lars hat viel Programmarbeit gemacht und ich komme aus der Softwarebranche. Ich habe auch Monate gehabt, wo ich 300 Stunden gearbeitet habe. So. Ich merke, oder wir beide merken, dass wir auch nicht jünger werden, dass dieser Raubbau am eigenen Körper und am eigenen Geist kein nachhaltiges Verhalten ist für die persönliche Gesundheit. So. Und ich würde sagen, wenn ich mein Arbeitsleben jetzt, muss ich für mich sprechen sozusagen, von vor 10 Jahren mit dem heute vergleiche, dann bin ich heute sehr viel glücklicher und es geht mir heute sehr viel besser. So, und das, ich glaube, ich darf da auch für Lars sprechen, wenn ich das für ihn sage.
Das finde ich ein wahnsinnig positives und tolles Signal, dass es auch anders geht. Ich glaube, da können wir uns alle auch so ein bisschen was von euch abgucken. Im Sinne von was von euch abgucken. Ihr redet ja auch sehr offen oder vor allem zum Start habt ihr eine ganz großartige Sichtbarkeit auch gehabt. Ihr habt ganz viel Social Media gemacht. Ihr habt uns alle hinter die Kulissen blicken lassen, wie ihr das Ganze aufzieht. Lars dreht ja auch nach wie vor noch sehr persönliche Videos darüber, wie er zu bestimmten Themen steht und geht da sehr offen mit um. Wie hat sich über den Verlauf der Zeit diese Community, die sich da um euch rum auch gebildet hat, wie hat die euch zurückgespiegelt, welche Vorbildfunktion ihr dadurch eingenommen habt? Gibt es da direktes Feedback zu sagen, wir haben uns vor euch was abgeguckt, wir haben jetzt angefangen, was anders zu machen, weil wir sehen, dass es bei euch super funktioniert? Oder ist eure Community und eure Zielgruppe da zum Beispiel auf Social Media eher, ja, sagen wir mal, ruhiger geworden und ihr kriegt da gar nicht mehr so viel Feedback?
Also dieses Social Media Game ist ja ein sehr spezielles. Das ist zum einen, muss man dazu sagen, ein innerer Widerspruch, den wir gerade aushalten, weil er für uns nicht wirklich in das Thema Nachhaltigkeit sozusagen overall einzahlt. Wir haben es gerade unten gehört bei der Podiumsdiskussion oder bei der Präsentation, dass sozusagen die Big Tech Companies jetzt nicht zwingend etwas ist, was sozusagen sich mit Nachhaltigkeit besonders gut hervortut, weder gesellschaftlich noch ökologisch. Was für uns ist es aber immer noch in dem Sinne ein Vehikel, weil wir da eben unsere Zielgruppe finden. So, wenn wir jetzt morgen einen anderen Ort hätten, wo wir exakt gleich viel Zielgruppe finden könnten und exakt gleich viel Sichtbarkeit generieren könnten, dann würden wir das dort machen. Dann würden wir nicht dort bleiben, wo wir jetzt sind. Was wir aus dem Feedback der Community gelernt haben, ist, dass einerseits sozusagen wir natürlich schon kritisch beachtet werden. Das ist ja das Schöne sozusagen, die Trolle werden nicht so sehr kritisiert im Sinne von ihrem Selbstverständnis wie die, die versuchen, das richtig zu machen. Und das ist auch fair. Das nehmen wir an. So, das heißt, wir haben die dankbare Situation, dass wir positives Feedback bekommen. Überwiegend. Wir kriegen natürlich für die Reels, die Lars macht, kriegen wir schon immer wieder mal so einen mit. Was denn jetzt ein weißer mittelalter Mann zum Thema Feminismus denn bitteschön zu sagen hätte. Aber das nehmen wir auch mit, so, das nehmen wir sportlich und dann denken wir halt, ja, es müssen alle an dem Thema sozusagen an einem Strang ziehen. Und da sind wir, ansonsten gibt es einfach sehr, also ich muss gestehen, in den letzten 5 Jahren oder sagen wir mal in den letzten 3 Jahren, seit wir mit Büchern nach draußen gehen, so viel positives Feedback overall haben wir in den Jahren beide vorher nicht gekannt. So, und das ist eigentlich was sehr Schönes, wofür wir sehr dankbar sind.
Wer genau ist denn eigentlich eure Zielgruppe und wie relevant ist für die, dass ihr einen nachhaltigen Verlag gegründet habt? Also ist das für die ein Thema, dass die sagen, ich möchte gerne ein Buch kaufen, ich weiß vielleicht noch nicht was, und ich entscheide mich bewusst für Kiona aufgrund dessen, wofür ihr als Verlag, als Unternehmen steht? Oder ist es ganz klassisch, würde ich es jetzt mal nennen, dass ihr eure Zielgruppe rein über die Inhalte der Bücher, die ihr verlegt, findet? Wie schätzt du das ein?
Also wir kommen vom Inhalt, wir suchen sozusagen Stoffe, die in einer gewissen Breite ein Potenzial haben. Das heißt, wir denken nicht immer als erstes an die Zielgruppe, weiß ich nicht, weiblich 40 plus, so klassische Lesermarkt, sondern wir haben vom Programmschwerpunkt her Belletristik und gesellschaftspolitisches Sachbuch. So, das heißt, das ist schon, wir sind vom Programm her in unserer DNA an gesellschaftlichen Wandel interessiert. Und da ergibt sich schon eine gewisse Zielgruppe daraus. Die Bandbreite ist aber trotzdem von jung bis alt, in der Tendenz eher urban natürlich, sozusagen, wie wir aufgestellt sind. In der Tendenz durchaus auch eher weiblich, aber so innerhalb dieses Spektrums gehen wir immer hin und schauen, das ist das Buch oder das ist die Autorin. Und wir wollen ihr bei dem Thema, ob das jetzt weibliche Armut ist zum Beispiel bei einem Thema, bei einem Buch, eine Sichtbarkeit geben. Und wie kriegen wir die Zielgruppe erreicht? So, genau.
Bindet ihr die auch aktiv in die Auswahl von Themen mit ein? Oder wie arbeitet ihr mit der Community? Du hast schon gesagt, dass das Feedback, was ihr bekommt, sehr wertvoll für euch ist. Aber welche anderen Mittel und Wege nutzt ihr da noch, um eben sehr eng mit denen zusammenzuarbeiten?
Wir arbeiten vielleicht gar nicht so eng mit denen, sozusagen in der Programmgestaltung definitiv nicht. Das ist sozusagen, Programm wird von uns gestaltet, da haben wir einen Fokus drauf. Genau genommen ist Lars da im Zentrum und ich darf da ein Stück weit eher erster Fan sein. Aber was wir machen ist, wir nehmen jedes Feedback ernst und nehmen sozusagen, egal ob das jetzt von der Endkundin oder aus dem Handel kommt, und gehen darauf ein. Und da sozusagen entsteht in der Regel ein selbstwirksamer Dialog, dass wir da nochmal anknüpfen können, dass wir darauf aufbauen können. Wir haben zuletzt zum Beispiel, um sozusagen mal ein aktuelles Geschehen heranzuziehen, wir haben zuletzt so ein bisschen Ärger bekommen für unser Abo aus dem Handel, weil wir quasi am Handel vorbei agieren. Aber wir nehmen sozusagen dieses Feedback direkt mit, versuchen daraus eine Dynamik zu erzeugen und gehen sofort ins Gespräch und versuchen Ansätze, die uns jetzt nicht eingefallen sind, dann sofort zu integrieren. Das heißt, in der Programmarbeit sind wir unabhängig. Da machen wir unsere Sachen. Aber in anderen Sachen, wir haben Covervorstellungen in der Community gemacht. Wir haben unseren eigenen Newsletter als Kanal, wo wir immer wieder Umfragen machen, wo wir auch konkret gefragt haben, welche Arten von Produkten wünscht ihr euch von uns so. Das nutzen wir, aber das ist das ist ein total guter Indikator für uns, um selber nochmal ins Denken zu kommen, aber wir machen keine sozusagen Entscheidungsprozesse von den Externen abhängig. Also.
Aber es ist quasi ein gesundes Austauschen, dass man auch merkt, ihr nehmt das Feedback ernst und ihr gebt dann ja auch quasi zurück Feedback, was davon habt ihr angenommen und geprüft und aber dann halt nicht umgesetzt und was ist auf eine Idee zurückzuführen, die ihr vielleicht dann aus der Community bekommen habt. Also quasi, dass man richtig merkt, ihr geht ins Gespräch.
Das versuchen wir so mit unseren, ne, immer unter den gesetzten Gegebenheiten und mit den limitierten Mitteln, aber bislang funktioniert das gut und wir gehen darauf ein, ja.
Okay. Weil du es gerade kurz erwähnt hast, ich weiß nicht, ob jeder hier an den Bildschirmen und später dann auch im Podcast selbst das weiß. Du hast gerade euer Bundle erwähnt. Magst du noch mal kurz für die Leute, die es nicht kennen, zusammenfassen, was ist das? Wie geht ihr dabei vor, das auszuwählen? Also was steckt hinter dem sogenannten Bundle?
Genau, es gibt also zwei Bereiche, einmal das Abo und einmal die Bundles. Bei dem Bundle gehen wir so vor, da haben wir uns auch vorher nochmal im intensiven Austausch mit dem Justiziar des Börsenvereins sozusagen daran gearbeitet, weil wir da eine gewisse Unsicherheit, was den Preis betrifft, hatten. Grundsätzlich ist es so, dass wir Buchpakete bilden in einem kleineren Rahmen, 2 Bücher, 3 Bücher, die gemeinsame Merkmale haben, die zusammenpassen, ob sie jetzt von einer Autorin sind oder ein gewisses, sage ich mal, einen sozialen Brennpunkt aufgreifen. Und die packen wir zusammen zu einer, mit einer ISBN, ganz technisch formuliert, mit einem eigenen Preis. Und der ist dann meistens ein bisschen unterhalb dessen, was der Einzelpreis ist. Beim Abo wiederum ist es anders. Das ist der volle Preis für sozusagen alle Bücher. Nur beim Bundle haben wir eine Preisreduktion, genau.
Was mich nochmal interessieren würde, weil du hast ja schon gesagt, dass ihr habt den Verlag so aufgebaut, wie das für euch passt. Trotz allem verfolgt ihr damit ja auch eine gewisse, weiß nicht, ob man das Mission nennen kann, aber schon eine gewisse Grundhaltung, die ihr natürlich auch nach außen tragen wollt. Und wenn, wir sind ja ein Innovationspodcast für die ganze Branche und da natürlich dann auch immer ganz speziell daran interessiert, was können andere in der Branche von euch lernen, was können die an Impulsen von euch und eurem Weg mitnehmen. Unter dem Aspekt würde mich jetzt nochmal interessieren, wie könnte man oder was wäre dir wichtig, was man quasi von euch lernen kann, was man mitnehmen kann, wo ihr vielleicht auch als Beispiel fungieren könntet?
Oh. Ja, ich würde jetzt gerne sagen, wir sind sozusagen so große, inspirierende Steve Jobs-Menschen, die da rumlaufen und alle abholen. Im Grunde glaube ich, das, was wir vielleicht am besten nach draußen transportieren und was sich am leichtesten mitnehmen lässt, ist, dass wir sehr glücklich und sehr dankbar sind für das, was wir machen dürfen. Also ich glaube, das Glücklichsein ist etwas, was ich habe heute Morgen, als ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht habe, bin ich danach nochmal ins Büro gefahren, bevor ich hierher gekommen bin und dachte mir so, was für ein krasses Glück wir haben. So, wir sind total, wir leben ja in einer, also wir haben in der Lotterie des Lebens einen europäischen Reisepass bekommen und dürfen uns total frei verhalten. Und häufig merken wir so im Alltag mit Leuten, mit denen wir sprechen, die in anderen Unternehmen arbeiten, dass dieses Momentum, wo man dieses Glück empfindet, das wir haben, jeden Tag, nicht mehr so präsent ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz gut hinbekommen, wo wir sehr dankbar sind und das, was wir uns wünschen, dass andere mitnehmen. Das ist jetzt nicht total innovativ, aber ich glaube, es hilft im Alltag allen so ein bisschen, ja, einen schönen Tag zu verbringen und sinnstiftend zu sein. Das ist vielleicht der zweite Punkt, den man noch mitnehmen kann. Wir haben uns ja aus, sage ich mal, anderen Gebilden heraus entwickelt, aus anderen Unternehmen und haben für uns einen Fokus gefunden, wo wir sagen, da sind wir jeden Tag an etwas Sinnhaftem dran und da sind wir jeden Tag mindestens bis zu einem Grad, wo uns das Wohlfühlen macht, selbstwirksam. Das, glaube ich, sind so die Sachen, die man konkret am besten mitnehmen kann und dann lassen sich auch Dinge, die schwer fallen, wie zum Beispiel eine Steuererklärung, etwas leichter abbilden. Also das heißt, unsere Alltagsprozesse sind ja sehr ähnlich anderen Verlagen. Das heißt, auch wir dürfen ins Elster-Portal und irgendwelche Daten eintragen. Und wenn wir wissen, dass wir das für einen guten Zweck machen, im Sinne von langfristiger Unternehmensstrategie, dann fällt einem das leichter, auch die Sachen mitzunehmen, die nicht so schön sind.
Du magst das als nicht besonders innovativ bezeichnen, aber ich finde, trotz allem sind das Dinge, die man sich selbst gar nicht oft genug immer wieder bewusst machen kann. Also das, was du gesagt hast, versuchen glücklich zu sein und sich vor allen Dingen auch überlegen, was macht mich glücklich, wie muss ich mir mein Leben aufbauen, um dieses Glück empfinden zu können? Wie schaffe ich eine sinnstiftende Tätigkeit? Wie baue ich das eben so hin, dass ich selbstwirksam und sinnstiftend arbeiten kann? Und ich finde, ein weiterer Aspekt gehört da auch noch dazu. Auch das ist jetzt nichts super Innovatives, aber dadurch habt ihr es eben geschafft, die beiden vorgenannten Punkte auch im Wesentlichen zu erreichen. Das hattest du vorhin gesagt, eben auch Nein zu sagen. Weil wenn man sagt, es ist für mich wichtig, meine Familie möglichst oft zu sehen und dementsprechend auch nur eine begrenzte Stundenzahl pro Woche für mein Unternehmen tätig zu sein, dann muss ich sehr oft Nein sagen, sonst geht das überhaupt nicht. Und da muss ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch innovative Wege finden, in der begrenzten Stundenzahl trotzdem zu Ergebnissen zu kommen. Ich würde gerne, bevor wir unsere typischen zwei Abschlussfragen, die wir jedem Gast in unserem Podcast stellen, vielleicht tatsächlich die Gelegenheit mal nutzen, dass wir hier Publikum vor uns sitzen haben. Das kommt nicht so häufig vor oder wird das Publikum schon ganz nervös und wirft die Flaschen um. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum, Anmerkungen? Also wir können hier gerne eine große Diskussionsrunde draus machen. Gibt es jemanden, der etwas fragen möchte?
Nicht alle gleichzeitig.
Maren hat eine Frage.
Es ist gar nicht so wirklich eine Frage, aber einen Aspekt würde ich gerne nochmal, weil ich es nämlich sehr großartig finde, was er ja auch tut und auch zum Thema Gleichberechtigung gehört, nämlich die Finanzierung eurer Autorinnen und Autoren. Und das ist ein Aspekt, den ich total wichtig finde und großartig finde, dass ihr die nämlich gleich vergütet. Und das würde ich gerne auf jeden Fall nochmal herausheben wollen, weil das macht für mich auch noch einen großen Pluspunkt bei eurem ganzen Verlagsprojekt.
Dankeschön. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir alle Autorinnen und Autoren gleich vergüten, gleich beteiligen, 12% am Nettoerlös. Und wir sind total dankbar, dass wir es geschafft haben, sozusagen diese jährlichen Ausschüttungen immer kontinuierlich ein bisschen zu steigern, weil uns das sozusagen einerseits Vertrauen von den Autorinnen und Autoren bringt und andererseits auch ein bisschen Beleg ist für uns, dass die Wirtschaftlichkeit dahinter funktioniert.
Was wolltet ihr den Flo schon immer mal fragen, wo wir selber nicht dran gedacht haben? Jetzt ist die Gelegenheit. Lisa.
Ich wollte nochmal nachfragen mit dem Abo-Modell. Das wurde jetzt im Gespräch eben nur kurz angesprochen. Flo, ja schon gesagt, dass ihr da auch negatives Feedback erstmal vom Handel bekommen habt. Was sind da Lösungsansätze, dann gemeinsam weiterzumachen und wie genau funktioniert das?
Also wir sind jetzt erstmal, weil das relativ frisch war, wir waren jetzt zuletzt auf der IG Unabhängige Sortimenta und haben da am Podium uns ein bisschen verprügeln lassen dürfen und haben das sozusagen daraus die Dynamik mitgenommen. Wir haben schon vorher überlegt, also wir sind mit dem Abo an den Start gegangen im November und haben das gemacht aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, weil ich in der Liquiditätsplanung für dieses Jahr eine sechsstellige Lücke gesehen habe. So. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir müssen unser Geschäftsmodell ein Stück weit erweitern. Und lass uns das mal probieren. Das haben wir vor 5 Jahren in unserem Businessplan geschrieben. Vielleicht ist es ja gar keine so schlechte Idee. Haben gestartet und wollten aber da nicht sozusagen gleich das große Rad drehen, So, wenn wir an den Handel rangehen, dann muss das schon Hand und Fuß haben. Dann muss das Modell funktionieren. Dann müssen wir für uns so ein Proof of Concept haben. Und wir haben jetzt im ersten Jahr für uns sozusagen, sammeln wir Daten und gehen jetzt auf den Handel zu. Wir haben gerade diese Woche ein paar ausgewählte Buchhändlerinnen und Buchhändler, mit denen wir schon in Diskussion waren, Anfragen rausgeschickt, dass wir uns im August zusammensetzen. Wir entwickeln bis dahin unser Modell, wie wir sozusagen den Buchhandel am besten integrieren können. Da wir beim Abo ein sehr, sage ich mal, persönlich gestaltetes Produkt haben und es uns schwerfällt, sozusagen einfach nur in den Handel die Bücher reinzugeben, die wir selber verpacken, wo wir selber nochmal sozusagen Bookplate reinkleben und einen Brief dazulegen, versuchen wir natürlich eine Möglichkeit zu finden, wo wir beide Bedürfnisse abbilden können und den Handel finanziell auch nochmal beteiligen können an dem Modell.
Vielen Dank. Eine Frage hatte ich da hinten noch gesehen, genau.
Mich würde interessieren, wie Sie Autoren und Autorinnen aussucht, beziehungsweise wie kommen die Manuskripte zu euch? Das ist wahrscheinlich nicht so der klassische Weg wie in einem großen Verlag.
Ich fürchte, er ist nicht sehr anders. Also wir kriegen im dreistelligen Bereich unverlangt eingesandte Manuskripte, die wir nicht schaffen zu prüfen. So, de facto ist es so, dass wir über Agenturen gehen und Lars hat über die letzten 15 Jahre bei seinen anderen Verlagsstationen Netzwerk aufgebaut. Und wir gehen dann konkret an Agenturen, wo wir wissen, da sind bestimmte Ansprechpartner zu bestimmten Themen, die sozusagen unser Programm abbilden, und lassen uns dann Manuskripte geben, die in der Regel bei den Großen durchgefallen sind, und schauen, welche Schätze wir da heben können.
Vielen Dank.
Okay, ich fürchte, die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten. Ich könnte noch ewig mit dir plaudern, vor allem, weil du sehr viele inspirierende Dinge gesagt hast, die man sich, glaube ich, genau so aufschreiben könnte. Das möchte ich auch für meine Zukunft, so möchte ich mein Arbeitsleben gestalten. Ja, ich möchte sinnstiftend arbeiten, ich möchte was zurücklassen, was quasi jemandem was bringt, aber ich möchte keinen negativen Abdruck hinterlassen. Also da stecken ganz viele, ganz tolle Weisheiten drin. Du hast mich sehr inspiriert in diesem Gespräch. Ich möchte aber jetzt wissen, gibt es jemanden, der dich inspiriert? Also wer in der Branche oder vielleicht auch außerhalb der Branche fällt dir sofort ein, der dich wiederum inspiriert, etwas anders zu machen, etwas besser zu machen?
Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen plump, aber ich habe zuletzt mit Sebastian Gugolz ein paar Mal gesprochen, weil wir per Zufall dieselben Wege hatten und das fand ich doch sehr schön, seinen Ansatz sozusagen, Engagement zu zeigen über seinen Verlag hinaus für die Branche. Ich traue mir das gar nicht zu, weil ich mit meinen Kindern ehrlich gesagt und mit dem Job voll ausgelastet bin in meinem Leben und umso mehr hat mir das sozusagen krassen Respekt abverlangt, dass ich dachte, der ist über Wochen ständig unterwegs, lebt aus dem Koffer und setzt sich für eine gute Sache ein und hat keine Berührungsängste mit auch gewissen Politikern. Dafür habe ich großen Respekt. So. Aber wir haben auch gestern, fand ich zum Beispiel was Lisa, wir hatten gestern einen Workshop, Lego-Workshop und da habe ich mich am Rande dessen mit Lisa noch mal kurz unterhalten und ich fand, so wie sie für ihr Thema einsteht, das finde ich auch total inspirierend. Also ich finde im Kleinen und im Großen sehr schöne und tolle Vorbilder in der Branche. Ja.
Vielen Dank und vielleicht nur kurz ergänzend, ich kann natürlich keinesfalls für Sebastian Gugolz sprechen, aber ich würde mir zutrauen, für Katharina und mich zu sprechen, weil wir diesen Podcast und auch unsere Arbeit in der IG Digital, das ist ja auch ehrenamtlich, auch wenn das mit Sicherheit nicht ganz so viele Stunden wie bei Sebastian sind, aber dennoch, finde ich, passt das sehr gut zu dem, was du selber vorher gesagt hast, dass wir das eben als sehr sinnstiftend empfinden und dass es einfach unglaublich viel Energie zurückgibt, solche Gespräche wie heute hier mit dir führen zu können und dass man da einfach so viel rauszieht, dass die Zeit eigentlich völlig irrelevant ist, die man da rein investiert.
Vielen Dank.
Danke dir. In diesem Sinne unsere klassische Abschlussfrage am Ende jeder Folge. weil wir immer gerne positiv aus unserer Podcast-Folge rausgehen wollen und eben vor allen Dingen auch optimistisch in die Zukunft schauen möchten. Daher auch die Frage an dich, wie machst du unserer Branche Mut zu mehr Innovation, Mut für die Zukunft?
Wow, also ich hoffe erstmal, dass die Branche nicht von meiner Zusprache abhängig ist. Also ansonsten kann ich nur sagen, jetzt, was ich aus den letzten 2 Tagen mitgenommen habe, glaube ich, ist die Branche sehr motiviert, sehr resilient und sehr optimistisch, was die Zukunft betrifft, oder nicht immer optimistisch, aber mit einem, sage ich mal, optimistischen Ansatz dabei in die Zukunft zu arbeiten. Und das, glaube ich, funktioniert gut, wenn wir alle zusammen an einem Ziel arbeiten. Und da bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass das uns gelingen wird.
Das freut mich sehr, wenn wir das mit den 2 Tagen, also 2 Fokustagen hier in Frankfurt geschafft haben. Ich glaube, dann können wir alle sehr glücklich sein als Branche.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank an dich, Flo, dass du zu uns gekommen bist hier als Gast in unserem Podcast. Vielen Dank auch an die Zuhörenden, die hier vor uns sitzen. Und danke an dich, Katharina.
Danke an dich, Erik. Und danke an Flo.
Danke euch.
Ciao.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt noch Fragen, Anregungen oder möchtet euch mit uns zu einem bestimmten Thema austauschen? Schreibt uns an igpodcast@boev.de. Wir möchten uns außerdem bei unserem Hosting-Partner, dem Börsenblatt, herzlich für die Unterstützung bedanken. Loslegen! Der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche ist eine Produktion der IG Digital des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.